herzlich willkommen heute zur ersten Aufnahme unseres Podcastes Scherzensangelegenheiten. Ich bin Jens und neben mir sitzt Gerrit.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
Wir beide haben uns vorgenommen, in diesem Podcast, so wie der Name auch schon sagt, unsere Herzensangelegenheiten zu besprechen. Also es bedeutet, es wird in jeder Folge um ein Thema gehen, wo zumindest einer von uns beiden mindestens einer von uns beiden so richtig sein Herz dran gehängt hat, und das Ganze werden wir dann für euch mit uns besprechen. So auch heute. Das erste Thema, wie der Titel schon verrät, ist DSA. Und zwar haben wir uns das ausgesucht, weil das im Moment, da wir gemeinsam in einer Gruppe spielen, doch ein sehr großen bestimmenden Teil von dem ausmacht, wie wir unsere gemeinsame Zeit und Freizeit halt verbringen. Und ja, dadurch halt schon doch eine ziemliche Herzensangelegenheit von uns beiden ist.
Genau, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Dazu kann man sagen, dass der gute Jens und ich uns auch über diese DSA-Gruppe erst so richtig kennengelernt haben Ende letzten Jahres. Das war durch gemeinsame Freunde, die wir noch über Universitätszeiten für ihn und für meine aktuelle Universitätszeit kennen. Und wir beide haben jetzt in den letzten Monaten, das kann man definitiv so sagen, sehr viel gespielt und uns auch über die gerade Welt DSA sehr viel Erfahrung gesammelt und haben sehr viel Lust, das einmal mit euch zu bereden.
Genau. Also DSA klingt erstmal so wie eine ganz schwierige kryptische Abkürzung. Bedeutet einfach nur das schwarze Auge und ist ein deutsches Pen-and-Paper-Rollenspiel. Was bedeutet Pen-and-Paper? Eigentlich genau das, was der Name schon sagt. Man setzt sich gemeinsam an einen Tisch. Einer aus der Gruppe hat sich ein kleines Abenteuer ausgedacht. Und man hat einen Charakterbogen vor sich, das ist dann das Paper, wo drauf steht, wen man spielt. Man kann das vergleichen mit modernen Rollenspielen, wie jetzt meinetwegen Diablo oder so viel dann zu dem modernen Rollenspiel. Das nächste, was mir einfällt, ist Baldur's Gate, was auch schon lange nicht mehr gibt.
Da kann ich mal übernehmen. Ja. Das ist mehr mein Metier. Da wären zum Beispiel die Elder Scrolls-Spiele, die ja für mich auch eine ganz große Herzensangelegenheit sind, wie Oblivion, Morrowind oder Skyrim. Genauso zum Beispiel die The Witcher-Reihe oder was es natürlich auch gibt, was es auch in der Welt des Pen and Papers gibt, sind dann eher modernere Rollenspiele, wie zum Beispiel Fallout, das ja sogar eine Postapokalypse darstellt, oder etwaige andere, die sogar in der Zukunft spielen. Ja, genau das.
Genau. Und DSA, das schwarze Auge also, spielt in der Welt von Aventurien, beziehungsweise auf dem Kontinent Aventurien in der Welt Dere. Das Ganze ist 84 erschienen. ist also sogar noch älter als ich. Und erdacht wurde es von Ulrich Kieso in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs. Die haben sich dieses ganze Regelsystem und halt die Welt und die Geschichte darum halt so ein bisschen ausgedacht. Mittlerweile ist das ein riesen Autorenteam, was dahinter steht, und viele Einflüsse auch aus der Community, die damit eingearbeitet wurden. Dere besteht, wie gesagt, aus verschiedenen Kontinenten. Drei sind auch schon im Regelsystem erfasst. Das ist halt einmal der Hauptkontinent, also der bekannteste ist Aventurien. Dann gibt es Myranor mit dem eigenen Regelsystem und Tarun. Zwei weitere Kontinente gibt es noch. Das ist einmal Uturia und Rakshasar. Die beiden, da gibt es inoffizielle Ausarbeitungen und auch so kleine Regelwerke für, ist aber noch nicht in den eigentlichen Kosmos mit eingetreten. Wie in jedem Spiel gab es natürlich auch jetzt in den letzten 35 Jahren viele Regeländerungen. Mittlerweile sind wir bei Version 5, wozu man auch sagen muss, dass es nach Version 4 erstmal eine Version 4.1 gab. Also hat sich doch schon so einiges getan in der Zeit. Und gerade zu der fünften Edition gibt es einiges, was man so im Internet lesen kann, gerade von den langjährigen Spielern und ja, so halt sozusagen den DSA-Experten, wird DSA 5 doch immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, beziehungsweise, also die lehnen das strikt ab, liegt daran, dass die größte Edition, die bisher 4.1 war, die war halt mit Abstand die umfangreichste und halt viele von den langjährigen Spielern hängen halt immer noch sehr daran. Was bedeutet in dem Fall umfangreich? Also diese Charakterbögen oder die Charaktere sind immer aufgeteilt in Eigenschaften, Talente und Fertigkeiten, Fähigkeiten. Die werden nochmal untergrenzt zwischen allgemeinen Kampf-, Zauber- und Kamalenfertigkeiten, also so was Geweihte und Priester und sowas können. Und gerade unter dem Punkt Talente hat sich einiges getan. Ich habe mal ein DSA 4 Helmbogen, den kann man kostenlos im Internet einsehen. Habe ich mir
hab sogar noch einen hier, wir sind gerade bei mir. Mein allererster Charakterbogen, den ich, mein allerersten Charakter, den ich erstellt habe, war nämlich auch in DSA 4. Und jetzt, ich bin wieder so richtig reingekommen, sind wir nämlich letztes Jahr mit DSA 5 und da kann ich sagen, gerade dann auch als Anfänger ist das auch nicht gerade wenig, aber doch wesentlich besser handhabbar und dabei nicht irgendwie wirklich nicht simpel oder simplifiziert, sondern etwas übersichtlicher.
Also ich habe das jetzt mal grob überflogen, also das sind an die 70 Talente, die man halt auf diesem Bogen sich aussuchen kann. Unter anderem halt so unfassbar nützliche Sachen wie Kryptographie, Gesteinskunde, dann kann man sich unter Handwerkstalenten aussuchen, ob man besonders gut abrichten können möchte. Ein Fleischer sein, entweder fein oder Grobschmied sein möchte. Ja. Also halt wirklich, man kann den Charakter ins, also sogar Metallguss. Ich meine, wer zur Hölle braucht Metallguss?
Also es gibt sowas wie Steinbearbeitung natürlich auch bei DSA 5, aber es wird nicht unterschieden in Steinbearbeitung und Feuersteinbearbeitung. Richtig. Und ich würde sagen, dass das jetzt kein großes Manko dieser Edition ist.
Genau. Es ist natürlich, wenn man jetzt einen Charakter sich bauen möchte, der bis in die Fingerspitze durchchoreografiert ist und halt zu 100% dem entsprechen soll, was man sich halt vorgestellt hat, sind natürlich mehr Auswahlmöglichkeiten immer das Bessere und das wird halt viel kritisiert. Vor 2-3 Jahren habe ich mir auch mal einen DSA 4 Charakter erstellt, gemeinsam mit einem Kollegen. Und allein an der Erstellung saßen wir 4 Stunden und es war jetzt kein besonders komplizierter Charakter, es war ein Hautaufzwerg, den ich mir gebaut habe. Also sowas macht man halt jetzt dann doch mal eben locker in 1-2 Stunden, wenn man da ein bisschen Zeit investiert.
Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass du auch schon in letzter Zeit auch aus Spaß sehr viele Charaktere erstellt hast. Also auch in DSA 5 habe ich für meine ersten 1-2 Charaktere auch in Zusammenarbeit mit dir und einem anderen Freund, der sich auch gut auskennt, mehrere Stunden gebraucht.
Das stimmt.
Also es ist, natürlich kommt auch das dann erstmal mit der Übung.
Das liegt aber auch an deinen besonderen Charakteren. Aber dazu kommen wir später.
Gar nicht
wahr. Genau, also halt wie gesagt, DSA fasst halt viele von diesen Talenten zusammen. Also es ist jetzt egal, ob man jetzt besonders gut Feuersteine oder Granit oder was oder Sandstein bearbeiten kann. Das ist alles so Steinbearbeitung. Das macht das Ganze für die, wie gesagt, Einsteiger einfacher, macht es aber auch einfacher und flexibler für den Meister. Meister habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gesagt. Was ist die Aufgabe des Meisters beim Pen and Paper? Es ist nicht nur das Abenteuer und die Welt zu gestalten, sondern halt auch den Abend zu leiten und auch gewisse Entscheidungen vorauszusetzen oder halt zu treffen. Sei es durch die Geschichte vorgegeben oder spontan oder, und das ist ein sehr beliebtes Mittel, gerade bei DSA, durch Würfelwurf. Ja. Ich denke, so im Großen und Ganzen war das erstmal so der allgemeine Abriss. Ich glaube, viele von euch kennen auch das Prinzip des Pen and Papers. Wer es nicht kennt, kleiner Hinweis auf einen schönen Online-Kanal bei den Rocket Beans. Kann man sich ein paar Videos zu ihren Pen and Papers, die sie selber schreiben. Das ist kein spezielles Regelwerk, beziehungsweise mittlerweile schon. Das kann man auch online einsehen. Da gibt es einige schöne Sachen, die man sich da angucken kann und das ist gerade für den ersten Überblick immer super.
Da kann ich nur zustimmen. Das ist auch ein Garant, der unsere Liebe zu Pen and Paper gefestigt und den Weg für uns dahin geebnet hat. Da kann man sich auch sehr schön, das möchte ich noch kurz sagen, weil ich da auch ein großer Fan von bin, verschiedene so kleine One-Offs, also kleine Abenteuer angucken, die in ein, zwei Abenden abgehandelt werden mit extra dafür erstellten Charakteren. Da kann man, glaube ich, wenn man sich dafür allgemein für Rollenspiel interessiert, gerade diese Affinität finde ich sehr gut begreifen.
Ja, wie du schon sagst, kleine Abenteuer, also so ein, zwei Abende. Das Ganze braucht halt schon Zeit. Also ein normales
Ja.
Abenteuer kann halt auch schon mal fünf, sechs Abende gehen. Das ist halt einfach so.
Genau.
Ein Abend hat, sind dann so 4 Stunden plus. Aber es ist halt einfach ein wunderschönes Hobby.
Auf jeden Fall. Ich würde auch dann gerade, wenn ihr mal meistert, also den Meister gebt, euch empfehlen, nicht irgendwie genau zu überlegen, wie lang soll das Abenteuer werden. Denn ich kann schon versprechen, dass Spieler in der Lage sind, den vorgegebenen Rahmen und wenn man doch noch so viele Alternativmöglichkeiten bedenkt, zu sprengen.
Oh ja.
Und man wird niemals alle Ideen sich ausdenken können, auf die die anderen kommen können. Dafür sind es dann ja auch drei, vier, fünf Leute, je nachdem mit wie vielen ihr spielt und verschiedenste Menschen. Lasst euch da einfach darauf ein. Auch wenn ihr noch nicht so geübt in dieser Welt seid, macht das sehr viel Spaß, wenn ihr mit einer guten Truppe spielt. Und da hilft einfach, flexibel zu sein.
Ja, Gerrit, was war deine erste Berührung mit DSA?
Ja. Meine erste Berührung, also gehört habe ich, viele kennen das irgendwie so als Klischeebild von Dungeons and Dragons, so als Name und wissen damit nichts anzufangen. So ähnlich war es auch bei mir vor zig Jahren mal gehört. Und dann unter anderem auch durch so Dinge wie zum Beispiel, wie heißt die gute Serie jetzt hier? The Big Bang Theory, da wird es ja gespielt. Wo ich es dann auch nochmal gesehen hatte, war zum Beispiel Stranger Things, die spielen auch.
Dann
Dungeons and
stimmt.
Dragons, also man durch so popkulturelle Welten für die klassischen Nerds, worunter man uns in gewisser Weise auch bestimmt durchaus zählen kann. Ja, also
Absolut.
da hat man das auf jeden Fall schon einige Male gesehen und dann bin ich noch damals, als ich noch in der Heimat gewohnt habe, gefragt worden und ist dann, haben, da habe ich dann auch, wie gesagt, diesen ersten DSA 4 Charakter erstellt, aber wir waren halt alle schrecklich unerfahren und dann war DSA 4 doch auch sehr kompliziert. Und dann wieder so richtig aufgenommen habe ich es dann hier im Studium, als dann einige Freunde auf mich zugekommen sind. Und dann haben wir auch recht schnell meinen ersten Charakter erstellt. Aber bevor ich von meinem ersten Charakter erzähle, würde ich dich fragen, wie war es denn bei dir jetzt?
Ja, also meine Begegnung ist auch schon nur einige Jahre her, wobei ich gar nicht sagen kann, ob es jetzt wirklich direkt DSA war oder ein allgemein Rollenspiel Pen and Paper, weil es, also der große Bruder eines Freundes hat das halt gespielt und wir haben dann mal so Kartenmaterial gesehen und fanden das total faszinierend. Er hat uns dann auch grob ein bisschen was erklärt und irgendwie habe ich dann einen Sommer nur damit verbracht, die ganze Zeit Karten zu malen und Charakterbögen also selber zu entwickeln. Und zwar basierend auf Computerspielen. In erster Linie World of Warcraft, nee, nein, nicht World of Warcraft, sorry, sondern Warcraft 2. Also es ist schon ein paar Tage her.
Da fällt mir bei der steht kurz auf, dass ich einen Punkt vergessen habe. Ich habe nämlich mit dieser Freundesgruppe auch über den Tabletop Simulator, den es bei Steam gibt, wo man ja verschiedene Arten von Rollenspielen spielen kann, mal versucht, aber da hatte ich auch überhaupt keine Erfahrung. Wie gesagt, ins Skyrim, was einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist, dürfte einigen ein Begriff sein, diese Welt eben in ein DSA-Abenteuer umzumodellieren, beziehungsweise auch die Leute dort offen spielen zu lassen und auf alles zu reagieren, weil ich mich dort eben ganz gut auskenne. Der große Fehler war aber, dass ich mich mit DSA überhaupt nicht auskannte und überhaupt nicht wusste, worauf ich sie werfen lassen soll und wie ich spontan reagiere. Da sitze ich ja gerade zur Zeit wieder dran, das mit der aktuellen Gruppe vielleicht irgendwann zu realisieren, weil ich doch finde, dass sich diese Welt sehr gut eignet und auch einige Parallelen zu Aventurien aufweist, die ich schon festgestellt habe. Dazu komme ich aber gleich nochmal.
Ja, genau, also ja, ne, habe ich halt da diese Charakterbögen entwickelt, aber so wirklich gespielt haben wir nie. Also
Ja.
das hat dann wirklich noch Jahre gedauert. Dann kam ich erstmal in so eine Phase, wo mein damals war Nerd sein echt uncool. Von
Der
daher,
Jens ist ein bisschen älter.
ja, von daher musste man halt irgendwie immer versuchen. Ja, alles, was so nerdig ist, ein bisschen also von sich wegzuschieben. Und ja, darum ist es dann erst so ein Sand verlaufen, bis ich dann halt jetzt auch durch Studium ein paar Leute kennengelernt habe, die das halt auch sehr aktiv betreiben oder auch betreiben wollten. Ja, und so ist unsere Gruppe entstanden.
Auf jeden Fall. Das Schöne ist auch, dass man bei uns im Studium doch einige Menschen kennengelernt hat, deren sehr viel Interesse haben und wir tatsächlich eine Pen-and-Paper-Gruppe haben, die eher das Problem hat, zu viele zu sein
Ja,
als zu wenig.
mittlerweile sind wir 9 Leute.
Ja, das ist, wenn alle können, wären das recht viele für ein Abenteuer.
Das ist sehr unübersichtlich für den Meister. Ja, was für ein Setting ist denn Aventurien eigentlich? Also, du sagtest ja vorher schon, Fallout zum Beispiel spielt in einer postapokalyptischen Welt und du hast das Ganze ein bisschen mit Skyrim verglichen.
Ja, ich finde, das passt sehr gut und ist auch für alle Leute, die das hören und einfach große Rollenspielfans, so à la Skyrim oder Dragon's Dogma oder ähnlichen sind, ist es ein Traum, weil es eine Welt ist, die sehr viele Parallelen aufweist mit mythischen Wesen, mit Orks, mit Elfen und es halt die Möglichkeit gibt, diese Welt eben ganz neu zu schreiben. Das ist ja das, was ich immer so, ich habe mich immer gefreut, wenn ein Rollenspiel rauskam und es mir mehr Möglichkeiten bot, mich selbst auszuleben und meinen Charakter individueller zu gestalten als zuvor. Und da gibt es eben keine freiere Methode als Pen and Paper, wo man halt die Grenzen im Grunde die eigenen Fantasien sind. Ja.
Ja, das Ganze wird immer so ein bisschen geschrieben als Tolkien'sche Fantasy,
Das stimmt auch ein Stück weit.
weil es halt, also man trifft oder man kann zwar auch so auf Minotauren, Zentauren und sowas treffen, aber in der Regel geht es halt erstmal um Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, Riesen, Drachen, ja, also halt auch so Sachen, die man da durchaus bei Tolkien in den Büchern wiederfindet. Genau, und als Erweiterung dazu, also das ist so die Lebensrealität in Aventurien. Myranor als Gegenbeispiel, was ja auf der gleichen Welt spielt, hat da etwas exotischere Charaktere. Also da gibt es dann Katzenmenschen, die dann
Die war's geil.
nochmal unterteilt werden in Katzen- und Löwenmenschen. Und also da wird es dann halt ja, etwas umfangreicher, etwas ja, ausgefallener nochmal.
Das stimmt, wobei man auch sagen muss, so die meisten Charaktere, die man bei DSA als bei DSA 5 erstellen kann, sind also auf jeden Fall humanoid und auch menschenähnlich. Aber was ich sehr schön finde, es gibt sehr viele verschiedene Kulturen und innerhalb dieser Kulturen Subkulturen, sodass man sich dann doch sehr, finde ich, entfalten kann. Also es gibt, man kann sich da ja sehr schön reinlesen, so wo komme ich her, was sind meine religiösen Hintergründe, da ist ja, das ist ja auch sehr ausgefeilt und spielt auch eine große Rolle. Und aus was für einer, ich sag, nenn es jetzt mal so, Kaste stamme ich, also aus was für einer gesellschaftlichen Schicht. Da können wir auch nochmal sehr darauf eingehen, da haben wir auch schon verschiedene Erfahrungen mitgemacht, wie es ist, wenn man jemanden aus irgendwie einer einfachen gesellschaftlichen Schicht oder eben eher vom Adel spielt.
Gerade das Thema Götter, was du meintest, finde ich bei DSA sehr, sehr spannend. Kurze Erklärung, es gibt den 12-Götter-Pantheon. Der höchste davon ist Paios, und dann gibt es Gondra als Kriegsgöttin,
Hesinde als Göt als Göttin, ja,
Weisheitsgöttin.
als Göttin der Weisheit.
Dazu gibt es dann auch noch einen ganzen Haufen an Halbgöttern, wie jetzt Nandus, der auch für Weisheit steht, aber noch ein bisschen anders gefärbt als Hesinde. Und je nachdem, was für einen Geweihten man dann halt spielt, ist dann halt auch die charakterliche bzw. spielerische Ausprägung anders. Was aber das Besondere an dieser Götterwelt in DSA ist, im Vergleich jetzt zu unserer real existierenden Welt, diese Götter sind existent und nehmen merkbar Einfluss auf das Leben der Menschen. Und zwar dann halt wirklich insofern, wenn man gegen Gondra lästert, kann es passieren, dass sie dir einen Blitz auf den Kopf jagen. So. Und bedeutet halt auch, dass ein Angehöriger der Praios-Kirche niemals leugnen würde, dass ein Angehöriger der Gondra-Kirche einen Götterdienst tut, weil er genau weiß, Okay, das ist zwar ein anderer Verein, wir spielen aber in der gleichen Mannschaft.
Wobei es da auch schon Differenzen gibt, zum Beispiel der Gott Fex, der Gott der Diebe.
Ja.
Und unter anderem also der würde von der Rondra-Kirche nicht geleugnet, aber jeder Fex-Anhänger als sehr unehrenhaft gesehen werden. Denn Rondra steht ja auch für den ehrenhaften Kampf. Also es ist nicht so, dass jeder Götterkult bei den anderen geduldet ist. Es ist nur nicht bestritten, dass dieser Gott existiert.
Ja, aber es würde halt keiner. Also, da würde ich noch ein bisschen abgrenzen zwischen einem Fex-Geweihten und einem normalen Dieb. Weil ein Fex-Geweihter, also ich glaube, selbst ein Rondra-Geweihter würde natürlich den Diebstahl eines Fex-Geweihten nicht gutheißen, aber immer noch sich als, in dem Fall, Götterdienst immer noch akzeptieren. Was nicht bedeutet, dass es halt gegen die Gesetze der Menschen spricht und dann halt trotzdem recht gesprochen wird. Aber dennoch ist es halt ein Götterdienst, weil halt alle dieser Götter, selbst der sogenannte namenlose Gott, der 13. Gott, also in dem 12 Götter glauben, das ist ein bisschen inkohärenter, der so für das Böse und Dämonische steht, selbst der genießt Achtung bei den anderen Geweihten. Weil er da ist.
Das ist auch zum Beispiel ein Punkt, der ganz schön sein kann. Da haben wir auch in unserem Freundeskreis ein Beispiel für eine Hintergrundgeschichte, dass man zum Beispiel einen Händler baut, der halt ein bisschen unehrenhafter auch agiert und auch unter der Hand irgendwie Schmuggelware willigt und versucht und um alles in der Welt versucht, ein Fexgeweihter zu werden, um sich halt eben sein illegales Geschäft quasi legal oder deutlich einfacher durchziehen zu können. Da hat man sehr schöne Möglichkeiten, seinen eigenen Charakter zu gestalten.
Das ist halt auch wieder das Schöne bei Pen and Paper. Du kannst halt, also du musst nicht, also du spielst zwar mit der Gruppe, aber du musst halt nicht für die Gruppe spielen.
Das
Du
ist richtig.
kannst da halt auch so ein bisschen im Hintergrund agieren
Das ist
und.
eine Sache, die man mir nicht erklären muss, dass man nicht für die Gruppe spielen
Ne?
muss.
Ja. Ja.
Würde ich doch bei dem Punkt erstmal sagen, was sind denn so unsere ersten Charaktere, die wir uns gebaut haben? Da frage ich dich doch mal dich, Jens. Was ist der erste Charakter, den du so, sagen wir mal, in DSA 5 gebaut hast?
Das war Malmodir Arlin,
Ja, den kenne ich.
ein nomadischer Nomade, kommt aus einem Nomadenstamm, dessen Stamm komplett ausgelöscht wurde, bis auf den letzten. Und er sich deshalb Rache geschworen hat an allem, was irgendwie böse ist, Kopfgeldjäger wurde und das dann auch sehr, sehr wörtlich genommen hat. Hat den Gegnern wirklich den Kopf abgeschlagen und die halt mitgenommen
Das ist
als
häufiger passiert, das
Beweis.
war ganz witzig.
Genau. Und zwar halt auch quasi in Spielzeit über Wochen hinweg. Also das muss echt gestunken haben, blöd. Aber naja, das ist was anderes. Ja, genau. Das war so der erste Charakter, den ich hatte. War so ein bisschen ja, der ruhigere, stoische Krieger einfach.
Würde ich sagen, passt zu dir.
Ja, und bei dir war es.
Bei mir war es Novak Adir,
Stimmt.
ein Novadi, ein ehemaliger Auftragsmörder, der jetzt doch sich an etwas ehrbarer klassischer Heldenarbeit versucht hat. Also auch erstmal ein Charakter, den ich jetzt nicht mit einer krassen Mission besehen habe, sondern auch, weil es ja auch mein erster Charakter war, so für mich ein bisschen einfacher gebaut habe. Aber durchaus auch auf Schleichen getrimmt und dem Schlösserknacken und auch dem Diebstahl nicht unfähig. Und auch gut darin, Leute von hinten, wenn es denn mal sich die Chance gibt, abzustechen.
Arme Wirte zum Beispiel, die nichts getan haben.
Das wird mir auch in dieser Gruppe, seitdem es passiert ist, einmal vorgeworfen und
Zu
da möchte
Recht.
ich einlenken. Dieser Wirt hatte nämlich die Hexe, die es für uns zu befreien galt, bei sich unten angekettet. Und ich war dann doch etwas überrascht, dass es mir so vorgeworfen wurde, dass dieser Wirt, der die arme Frau, die nun mal der Zauberkunde mächtig ist, also es unterstützt hat, dass diese Frau verbrannt wird und von dem ganzen Dorf geächtet, dass ich den nun abgestochen habe, um die Hexe zu befreien. Also ich fand meine Aktion in dem Moment, ich will nicht sagen gut, aber ich fand es ja auch recht lustig und es hat sich angeboten.
Und sie war ja auch charakterkohärent, also das passt ja schon, das war ja schon
Ja,
richtig.
das ist auch wichtig. Genau, du sprichst einen
Denn
wichtigen Punkt an, dass man.
dennoch hätte es durchaus passieren können, dass es halt der kompletten Gruppe das Leben kostet. So. Das war das Problem an
Ja,
der Sache.
es ist aber ein sehr schöner Punkt, Charakterkohärenz. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig, weil es einfach diese Welt schöner und die Geschichte spannender und einfach für mich besser anzufühlen macht. Dass man kein Powerplay macht, dass man denkt, okay, ich habe das Gefühl, wenn ich diesem Charakter nachlaufe, passiert was Schlechtes, aber mein Charakter ist eigentlich total naiv, trotzdem tue ich das nicht. Das wäre nicht charaktertreu, sondern wenn man einen Charakter baut und bei der Charaktererstellung hat man sehr viele schöne Vor- und Nachteile, die man sich geben kann. Als Vorteile wären zum Beispiel ein Fuchs sind, dass man ein Gespür dafür hat, wenn irgendwo eine Falle aufgestellt ist oder redegewandt, gut aussehen, so dass man zum Beispiel beim Einschleimen oder vielleicht sogar wirklich beim Balzen einen Vorteil verspürt. Das wären so ein paar klassische Vorteile und Nachteile wären dementsprechend irgendwie Jähzorn, Eitelkeit und irgendwie Naivität.
Aber auch so schöne Sachen wie schlechter Geruch,
ja.
Hässlich.
Stimmt, das ist also alles, was also entweder ein direkter Kampfnachteil ist. Das gibt es natürlich auch, so behäbig. Mhm. Oder was ich zum Beispiel habe, was in Situationen sehr lustig sein kann, bei meinem aktuellen Lieblingscharakter nachtblind, dass man einfach in der Dunkelheit sehr schlecht sieht. Und bei DSA passiert doch sehr viel nachts, würde ich sagen. Zumindest bei den Abenteuern, die wir so haben.
Ja, das ist auch wieder irgendwie so dem Ding der Sache,
ja.
Ich sag mal so, geschuldet, einfach weil nachts
sind alle Katzen grau.
Unter anderem. aber nachts ist halt immer mysteriös, man weiß nicht, was passiert, die bösen Kreaturen kommen raus. Kann natürlich genauso gut am Tag passieren, weil anders als bei Herr der Ringe sind die Orks oder halt nicht, werden nicht von der Sonne geschädigt. Also das, die rennen ja auch tagsüber über den Weg.
Das stimmt, aber es ist, ja, es, wie du sagst, es liegt im Ding der Sache, dass die Nacht einfach irgendwie sich für sowas anbietet. Also es gibt da wirklich bei den Charakterschwächen und Vorteilen sehr viel Schönes, was man machen kann. Zusätzlich auch sehr schön finde ich halt die Sonderfertigkeiten, wo man sich zum Beispiel Vorteil geben oder eine Sonderfertigkeit geben kann, auf Bauch reden, wenn man zum Beispiel irgendeine Art Gaukler spielt oder Fallspiel, was es natürlich auch gibt, dass man besonders gut darin ist, Spiele zu manipulieren. Das kann man dann auch mit der Kreativität des jeweiligen Spielers sehr gut nutzen, dass man irgendwie versucht, in einer Spelunke aus Leuten Informationen rauszuholen, indem man sie zu einem Spiel herausfordert. Da kann man sich sogar innerhalb dieser Spielwelt gezinkte Kartenspiele oder sowas kaufen, damit man auf jeden Fall gewinnt. Also ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie sich ein Charakter durch die Dinge, die er kauft, durch die Erfahrung, die er gewinnt und durch das Wissen, was er sich aneignet, innerhalb dieser Abenteuer wirklich fortentwickelt.
Ja, du sagtest eben einmal kurz Powerplay. Und gerade in puncto Nachteile ist Powerplay eine ganz wichtige Änderung, die von DSA 4 zu DSA 5 gemacht wurde. Und zwar gibt es, um einen Charakter zu erstellen und dann auch in der Weiterentwicklung, sogenannte AP-Abenteuerpunkte.
Ja.
Vergleichbar mit den normalen Erfahrungspunkten aus jedem anderen Computerrollenspiel. Die halt ja, bestimmen, wie gut dein Charakter ist, indem du die halt auf bestimmte Werte verteilen kannst. Bei DSA 5 ist es so, dass du bei der Erstellung deines Charakters 80 Punkte auf Vorteile und 80 Punkte oder 80 Punkte kannst du auf Vorteile verwenden und dir durch Nachteile 80 Punkte maximal wiederholen. Das war so bei DSA 4 nicht.
Da gab es gar kein Limit.
Da konnte man so viele Nachteile sich geben, wie man wollte und hat dann konnte so halt wieder Abenteuerpunkte generieren, sage ich mal, um die halt wieder in Eigenschaftswerte zu investieren oder sowas. Was dann halt auch dazu führt, dass man irgendwelche total abstrusen Sachen sich einbaut, die halt zu diesem Charakter niemals passen würden. Also, oder die auch in der Spielwelt niemals vorkommen. Also,
ja.
Wenn du weißt, okay, das Abenteuer spielt jetzt die ganze Zeit in der Wüste, dann gibst du dir deinem Charakter einfach Angst vor Meeren. Du weißt genau, okay, du wirst wahrscheinlich niemals ans Meer kommen. Das sind wir eben ja, wieder 5 AP. Oder?
Vor allem, man konnte die Indiz, ich weiß nicht bei welchen das ging, aber bei einigen konnte man die Dinge ja auch skalieren. Das heißt, du konntest dir zum Beispiel Aberglaube 99 geben. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, wenn du den Aberglauben irgendwie nicht wirklich dann ausspielst, auch in der Intensivität, dann ist das halt einfach reines Powerplay, bedeutet, du gibst dir einen großen Vorteil, indem du dir horrend viele Punkte gibst, aber spielst den Nachteil nicht dementsprechend aus.
Ja.
Als hättest du zum Beispiel irgendwie Angst vor Meeren, aber würdest dich, Angst vor Meeren 1, sagen wir mal, und würdest dich trotzdem auf einem Schiff irgendwie, bis auf das du manchmal sagst, ja, ich fühle mich unwohl, normal verhalten. Also ich würde dann auch, natürlich bei einer Angst 1 auf Angst vor Meeren, würde ich trotzdem ein Spiel erlauben, dass man sich mal so ein bisschen aufs Schiff begibt, aber doch, dass man da so deutlich limitiert sich darauf verhalten möchte und sehr schnell wieder weg will und sich quasi gar nicht wirklich gestattet runterzusehen. Also ich finde, da muss man dann auch, ja, kohärent spielen.
Und das ist halt durch diese 80-Punkte-Begrenzung ziemlich eingedämmt. Ich will nicht sagen komplett weg, weil ein bisschen kann man das immer noch machen. Beziehungsweise man achtet schon darauf, dass man diese 80 Punkte auch durchaus bekommt. Und was noch dazu kommt, was ich auch eigentlich ganz schön finde, ist, dass die Vor- und Nachteile eines Charakters eigentlich ziemlich statisch sind. Also die verändern sich kaum bis gar nicht, auch wenn im Gegensatz zu allen anderen Sachen, mit denen man diesen Charakter baut, sei es jetzt Talentwerte, Eigenschaftswerte, Kampfwerte, die verändern sich teilweise erheblich. Es ist natürlich jetzt bei uns in der Gruppe auch schon vorgekommen,
Wollte ich gerade darauf hinaus,
dass durch einen Wunsch, also in-game, halt wurde ein Wunsch geäußert, einem Klabautermann gegenüber, der hat den dann erfüllt und schon hat ein sehr fettleibiger Hesindepriester mal eben 30 Kilo abgenommen und hat den Nachteil fettleibig verloren, was eine erhebliche Verbesserung war.
Das war auch sehr schön, ich finde es auch sehr schön, dass sowas geht. Ich kannte das bis dahin nicht. Der gute Jens hat das Abenteuer gemeistert.
Oh.
Und wir befanden uns eben auf einem solchen Schiff, wo wir in einen Raum traten, wo dieser Klabautermann, das ist ein kleiner Kobold. Kobolde sind allgemein sehr wesentlich mächtiger magischer Magie in DSA, zumindest habe ich das immer so erlebt. Ja, und da haben wir eben seine Rätsel gelöst und jedem wurde ein Wunsch gewährt. Das war bei uns allgemein sehr lustig, gerade eben bei diesem Charakter von unserem Freund, der diesen fettleibigen Sindepriester hatte, aber auch bei meinem, über den wir heute bestimmt noch reden werden, weil es da doch schon einige lustige.
Ich versuche es die ganze Zeit schon zu
Ja,
umschiffen.
ich weiß, ich merk's, dass du nicht darüber reden möchtest, aber kurz darauf hinaus, es ist ein adliger Diplomat, der wirklich so für die Spieler oft ein bisschen uncharmant ist, aber doch in der Welt eben sehr gut bei den Leuten ankommt. Und er war auch bereits Autor in verschiedenen Bereichen, von Fachpublikationen über Märchen bis Liebesromanen. Und da habe ich mir den Vorschlag gegeben, weltbekannter Autor, was bedeutet, dass die meisten das immer mal wieder aufbauen, dass verschiedene Personen mich und meine Bücher kennen. Und das ist doch dann auch, führt immer wieder zu sehr humoristischen Situationen.
Ja, vor allen Dingen hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass Sestemalius, so der Charakter mit Namen, doch ein ziemlicher, ich sag's jetzt mal, sehr sexistisch und klischeebehaftet Frauenautor ist, weil irgendwie nur Frauen, Mütter, Schwiegermütter, verstorbene Omas und Ex-Frauen irgendwie diese Bücher kennen. Das ist ganz witzig.
Da will ich aber auch eindenken, dass das natürlich von unseren Meistern so gemacht
Nein, das ist so in der Welt.
wurde. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Gerade unser einer Freund, als er dann gemeistert hat, hat das sehr lustig ausgespielt, dass ich wirklich immer wieder zu einer Stadtwache kam, meinen Namen geäußert habe und darauf gewartet habe, diese Wache würde irgendwie im Boden versinken vor Freude, dass sie mich sieht. Und dann meinte, ah, das ist der Marius Gardeschkrötz. Meine Frau liest ihre Bücher. Ja, es ist was auch eine lustige Entwicklung dieses Charakters innerhalb unserer Abenteuer war, auch dass er selbst etwas, ich sag's mal, promiskuitiver wurde. Und schon auch über die typischen Spezien hinaus mit verschiedenen Wesen, also das klingt jetzt etwas hart, also zum Beispiel mit Harpyien kopuliert hat.
Ja, beziehungsweise kopuliert wurde, könnte man sagen. Also es war eigentlich schon eine Vergewaltigung. Das würde Sestamalius bloß niemals zugeben.
Nee, da ist mir zum Beispiel natürlich der Nachteil Eitelkeit im
Ja.
Weg. Aber es hat seinen Grund, dass ich den Charakter von Jens, den aktuell sehr gerne spielt, als Leibwächter angeheuert habe.
Ja, und da kommen wir nämlich auch zu dem Grund, warum Sestamalius eigentlich in unserer Spielgruppe nicht so hohes Ansehen genießt, will ich mal sagen. Er kämpft nicht. Also, es ist nicht nur so, dass er sich beim Kämpfen zurückhält oder im Hintergrund hält. Nein, er verpisst sich und versteckt sich
Ich
und rennt
möchte
immer
einen
weg.
lecken. Ich habe eine Körperkraft von 8. Leute, die schon einmal gespielt haben, wissen, also das ist quasi der Grundwert, auf den sich alle Werte befinden, bevor sie hochgezogen werden.
Ein Kaninchenbaby hat 9.
Nee, eine Kröte. Eine Kröte war das, ja. Die ich tatsächlich... habe eine Hexe gebaut und die Kröte, die ich mir dazu gegeben habe als Vertrautentier, jede Hexe hat ein Vertrautentier, meine Krötenhexe, logischerweise eine fette Unke, hatte eine Körperkraft von 9. Also Sister Marius würde ein Armdrücken gegen eine Kröte verlieren, die gerade noch in meine Hand passt.
Das ist ein schönes Bild eigentlich. Ja, auf jeden Fall den Charakter, den ich momentan spiele, ist so das absolute Gegenteil eigentlich.
Oh ja.
Engur Frosthammer, genannt Zwergentöter mittlerweile. 2 Meter groß, eigentlich ein laufender Schrank, basierend so äußerlich ein bisschen auf Conan der Barbar, so kann man sich ein bisschen vorstellen.
Das habe ich mir vorgestellt.
Seine bevorzugte Waffe ist ein Zweihandhammer und damit eigentlich das Stumpfeste, was man haben kann. Hat ungefähr den Charme eines Backsteins. Dafür haut er jeden Gegner sofort in den Boden, ob der will oder nicht. Wie gesagt, ist absoluter Gegenentwurf. Muss aber auch sagen, die beiden ergänzen sich sehr schön.
Das ist wirklich sehr, sehr schön und auch sehr, sehr praktisch tatsächlich im Spielen, weil wir auch Abenteuer wirklich hatten, wo es darum ging, Dinge über geheime Runen rauszufinden. Das ist natürlich mein Charakter sehr praktisch, weil er sehr, sehr viele Sprachen spricht, im Malen und Zeichnen sehr gut ist. Das heißt, dass ich diese magische Rune perfekt abpauschen konnte, nachdem Engur diese riesen Leinwand, nenne ich sie mal, die an einer Höhendecke hing, einfach runtergerissen hat. Auch eine sehr schöne Szene. Sie hing in einiger Meter Höhe und schied sich hochzuklettern und sie abzureißen.
Aber das war, für Engurs Verhältnisse war das richtig clever gedacht. Du warst ja nicht mit im Raum. Du hast ja die Rune noch nicht gesehen. Und ich wusste, der Sestemalius ist clever. Also nimmst du, wenn er nicht bei der Rune ist, dann bringst du halt die Rune zu ihm. Das ist halt wahrscheinlich niemals irgendwie funktioniert hätte. Das ist ja was anderes. Aber
das war eine sehr schöne Szene. Dazu muss man nämlich sagen, das ist ein antikes Symbol, was dort wohl Jahrhunderte, Jahrtausende hing und von diesen Harpien, mit denen wir uns verbrüdert und verschwestert hatten, seit jeher beschützt werden sollte, über einen heiligen Bund hinaus. Und Engur klettert hoch und reißt dieses riesige Pergament, diese riesige Tierhaut, auf der dieses magische Symbol prangte, einfach ab.
Und stolz war
stolz wie Oscar.
Ja.
Ja, das.
Ja, also das sind so ein paar Erfahrungen, die man halt so als Spieler sammelt. Wir beide haben jetzt auch schon ein paar Mal gemeistert.
Oh ja.
Was würdest du sagen, macht dir mehr Spaß?
Ja, das ist eine schöne Frage. Darüber habe ich mir nämlich auch in vorangegangener Fragestellung Gedanken gemacht. Ich kann es nicht ganz sagen, nachdem wir ein paar Abenteuer gespielt hatten und ich bislang nur Spieler gewesen war, hatte ich richtig Lust zu meistern und habe es auch jetzt gerade schon wieder richtig, weil ich die letzten beiden Abenteuer nicht gemeistert habe. Generell würde ich fast denken, dass mir das Meistern vielleicht einen Ticken mehr Spaß macht, weil ich es einfach wirklich toll finde, diese Abenteuer vorzubereiten. Man kann sich da super viel selbst ausdenken, aber es gibt auch, wir besitzen zum Glück auch über Bekannte und Bekannte von Jens gerade sehr viele schöne, bereits vorgefertigte Abenteuer, die man natürlich nach Herzenslust irgendwie abändern und erweitern kann, aber an deren Gerüste man sich orientieren kann und die sehr viel hergeben, auch gerade weil es da sehr schöne Städte und Orte gibt, an denen diese eben spielen. Da hatten wir schon sehr viel Spaß mit und es ist einfach wirklich toll, die zu lesen, sich dann noch über die Sachen hinaus zu informieren, zu gucken, was man da alles einbauen kann und dann doch immer wieder überrascht zu werden, wie anders sich die Charaktere doch manchmal verhalten, als man es erwartet.
Oh ja. Also das ist schon mal ein Tipp, den man, glaube ich, mit unserer, ja, ich will jetzt noch nicht sagen, großen Erfahrung als Meister, aber halt mit der Erfahrung als Meister, die man sehr, sehr schnell macht. Wenn ihr das erste Mal für eure Gruppe meistern solltet, ihr müsst viel Arbeit investieren im Vorfeld, deutlich mehr als es die Spieler tun müssen. Die müssen sich halt im Zweifel nochmal eben Charakter bauen. Also so ein paar Tage Vorbereitung sind es auf jeden Fall, die man als Meister da reinstecken muss.
Ja.
Aber fangt bloß nicht an, zu sehr ins Detail zu gehen. Eine Szene, die ich hatte, das war noch in einem Versuch eines Pen and Paper Gruppe aufzubauen, vor der jetzigen. Da habe ich auch mal ein Abenteuer gemeistert und hatte einfach so als kleinen Plotpunkt, der gar nicht groß war, der einfach nur ein bisschen Hinweis geben sollte. In der Nähe eines kleinen Dorfes habe ich eine Mine erwähnt. So. Und womit ich halt in dem Fall nicht gerechnet hatte, weil ich irgendwie 20 andere Spuren gelegt hatte, die Gruppe wollte zu dieser Mine gehen. Ja, mehr als den Mineneingang hatte ich mir im Vorfeld noch nicht überlegt. So, was machen sie? Sie gehen rein. Alles klar. So, dann habe ich mir ein paar Minuten Pause erbeten, habe dann mal eben schnell einen Dungeon entworfen, sag ich mal, mit irgendwie 5-6 Räumen, verschiedenen Gegnern und Hindernissen, die sie überwinden mussten und sowas. Ja, dann ging es weiter. Und gleich den zweiten Raum, in den sie reinkamen, war das erste Hindernis. Es war ein, ja, so ein unterirdischer Fluss, den sie überqueren mussten. Die Gruppe steht vor diesem Fluss und denkt sich, oh, das ist ja schon anstrengend jetzt. Komm, wir gehen mal zurück. So verarscht habe ich mich in meinem Leben nicht gefühlt. Und diese Mine wurde halt nicht mehr beachtet. Das war alles für die Katze in dem Moment.
Ah, also
man kann so ein Abenteuer wirklich bis ins Detail. Auch ein Kollege, der jetzt vor kurzem bei uns gemeistert hat, der hat ja, das Ganze spielte in der Akademie
von Schwert. Von Schwert und Stab zu Garrett.
Und da hatte er im Vorfeld auch noch ein paar Tipps gefragt. Und er hatte auch gefragt, ob er denn jeden Raum vorbereiten wollte. Dazu muss man sagen, wer das nicht kennt, man kann es ungefähr vergleichen mit einem modernen Bürogebäude. Also man hat Flure,
wo das passt gut, ja.
30, 40 verschiedene Räume dran sind, wo in jedem natürlich irgendwas passieren kann. Er hat dann nicht jeden Raum vorbereitet, sondern vielleicht ein Drittel, was aber auch voll und ganz gereicht hat. Also wir waren wirklich eine ganze Weile dran.
Er hat, finde ich, sehr, sehr schön gemacht eigentlich. Ja. Er hat einige Raumideen entworfen und dann, wenn wir halt außerhalb der festen Räume eingegangen sind, gewürfelt. Und das kann man auch doch zu sehr schönen Sachen, die wir da gefunden haben. Also es hat sehr gut funktioniert, das kann man auf jeden Fall auch machen. Was ich noch erzählen wollte zu dem Punkt irgendwie, die Leute können einen überraschen in meinem zweiten Abenteuer. Da ging es darum, das war auch ein bisschen mir geschuldet, weil ich mich daran probiert hatte, also was heißt geschuldet, es hat einigermaßen gut funktioniert. Ich hatte mich dann versucht, zwei Abenteuer, die halt in der Stadt spielten, parallel laufen zu lassen.
Ja.
Das war eine Herausforderung, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es kam dazu, gerade in einem Abenteuer, dass es ein geflüsterten Namen quasi gab, den großen kriminellen Bandenführer in Havena, Yusuf. Den sieht man aber niemals und es ist auch nicht vorgesehen, dass man den überhaupt sehen kann. Aber die Gruppe war fest entschlossen, eigentlich ging es darum, eine Lagerhalle eines Mechanikus zu bewachen, die waren aber fest entschlossen, diesen Yusuf zu finden. Aber es war nicht vorgesehen, dass man diesen Yusuf findet und ich hatte das Gefühl, dass der auch ein bisschen zu wichtig für die Stadthistorie ist, als so für vielleicht auch weitere Abenteuer, als dass ich den jetzt einfach revealen könnte. Und habe ihn dann versucht, halt zumindest weitere Untergebene, die wichtig sind, von ihm finden zu lassen, weil ihr dann doch sehr viel Energie darauf aufgewendet habt, irgendwie alle möglichen Kneipen zu gehen, wo er gesehen worden war und alle möglichen Leute zu verprügeln oder einzuschüchtern, um zu herauszufinden, wo er ist. Eine sehr schöne Szene, Engur, gerade im Vorgang geschrieben. 2,8 Meter ist er, glaube ich, groß. 2,8 Meter und wahrscheinlich so 1 Meter breit, trägt ein Bärenfell über den Schultern und wie gesagt, der Eisenhammer wiegt schon doppelt so viel, wie es jetzt Amadeus wahrscheinlich tut. Hast du, glaube ich, wie viel auf einen Schüchtern?
Auch mittlerweile über 10, aber damals waren es noch 9.
Ja, also hatte 9 Ausgleichspunkte auf einen Schüchtern, das muss man sich vorstellen. Man hat immer 3 Werte, auf die man da wirft. Bei einen Schüchtern sind es wahrscheinlich Körperkraft, vielleicht sogar Doppelkörperkraft und noch irgendwas. Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall geht es natürlich darum, dass er mit seiner imposanten, muskulösen Gestalt und seinem grimmigen Gesicht fürs Einschüchtern eigentlich prädestiniert ist, aber hatte dann trotzdem so schlecht geworfen, dass es nicht klappte.
Ja.
Und das konnte man sich dann ungefähr so vorstellen, dass sich, wie gesagt, ein Hühner von einem Mann mit einem fetten Hammer in der Hand neben einen niederlässt und dann mit dem Finger sacht über die Schulter des anderen streicht und sagt, wo ist dein Chef?
Wobei ich aber sagen müsste, also wenn ich mich jetzt in die Situation des Befragten hinein versetzen würde. Ich würde schon Angst bekommen, wenn so ein Typ so ankommt. Aber
ich würde eher denken, dass er sturzbesoffen ist. was jetzt nicht unbedingt die Angst schmälern muss, eben. Aber es war auf jeden Fall für mich ja, als war, Meister ein sehr hübsches Bild.
Ja, die Gruppe hat auch sehr gelacht und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, euch allen so viel Freude zu machen, weil es mir nichts gebracht hat im Spiel. Aber egal. Wir haben Yusuf nicht gefunden, wir haben das Abenteuer trotzdem gelöst.
Ja, das hat es auch gelöst, wie es vorgesehen war. Die Halle wurde erfolgreich beschützt und das war im Grunde auch der Sinn dahinter.
Und dazu nochmal an dich ein großes Lob. Wir saßen da und dachten, krass, das ist ein ganz schön umfangreiches Abenteuer, was Gerrit da vorbereitet hat. Und dann danach meinte er, ja, nee, ich habe hier mal eben zwei miteinander verbunden. Also wir haben das überhaupt nicht mitbekommen.
Das freut mich wirklich sehr. War
schon verdammt gut.
Das liegt aber, da gebührt das Lob nicht allein mir, sondern auch wirklich den Materialien, die ich da zur Verfügung hatte, dass es wirklich auch sehr viel zu Havena gab. Das ist auch einer der best ausgearbeiteten Schauplätze, die es in DSA gibt. Das ist es gibt einen Roman, den hat mir ein Freund geliehen aus den frühen, den späten 80ern, der in dieser Stadt spielt. Also es den habe ich jetzt nicht extra dazu gelesen, sondern den habe ich danach mir mal angeguckt. Also es gibt auch wirklich sehr, sehr viel und das hat eine sehr nette Stadthistorie. Zum Beispiel, dass dort Zauberer überhaupt nicht gern gesehen sind. Das ist einfach super nett, weil man dann als Magier wirklich immer überlegen muss, gebe ich mich als Magier zu erkennen oder zaubere ich? Denn ich habe es dann halt auch so gespielt, weil die Magier dann auch, je länger es ging, die Angriffe auf die Halle mit Zauberei abwerten, dabei waren sie damit abzuwehren, dass halt ein paar Fischer kamen, die merken, oh, hier passiert was Komisches in der Stadt und auf einmal sind Magier hier, die mischen wir mal auf. Und dann habe ich ihnen dafür einen kleinen Schlägertrupp auf den Hals gesetzt. Die hat dann aber Engo nach aller Regeln der Kunst verdroschen. Aber danach zum Bier eingeladen. Da war es auch völlig egal, dass die gerade miteinander gekeilt hatten.
Er hatte Spaß.
Ja. Das war auch sehr schön. Da war auch unser Rondra-Geweihte dabei. Dazu muss man sagen, dass das der erste Gruppe ist, der sich am besten mit DSA auskennt und sehr viele Bücher dazu hat. Er hat auch das Buch der Rondra zum Beispiel besitzt und sich also den Charakter mit sehr viel Hintergrundwissen erstellt hat. Und einige aus unserer Gruppe, und auch ich zähle mich dann doch im Vergleich dazu auf jeden Fall dazu, sich nicht so gut mit der Materie auskennen. Und dann auch so die Frage war, ja, als sie ihn dazu riefen, so als Richter, die so eine Rolle nehmen die Rondra ja auch immer gerne ein, was passiert denn jetzt mit denen? Und er guckte ganz baff in die Runde und meinte, warum? Das war doch ein ehrenwerter Kampf.
Ja, genau. Das ist schon. Also man merkt doch, glaube ich, schon ganz gut, wie umfangreich und ausgefeilt selbst dieses eingeschrumpfte DSA 5 doch immer noch ist, einfach weil diese Welt so groß ist und auch so unfassbar gut beschrieben und detailliert beschrieben. Also es gibt im Internet, in diesem Internet, von dem wir reden, gibt's
du kennst es ja noch gar nicht so lange.
Nee, ich war dabei, als geboren wurde. Da gibt es ein Wiki Aventurica. Da sind ja quasi die ganzen Bücher so ein bisschen zusammengefasst, kann man da drin finden. Immer die Informationen aus diesen Büchern, immer mit dem Literaturhinweis, in welchem Buch das da genau steht. Aber so für den ersten Überblick ist das schon mal ganz gut.
Das ist es.
Ich habe jetzt von guten Freunden mein erstes eigenes DSA-Buch bekommen. Und das ist kein Abenteuerwerk, sondern ein Werk, was Regeln zu Havena beschreibt. Also wirklich, Havena ist so eine große, 30.000 Einwohner, also eine große Stadt in Aventurien. Aber es ist halt nur eine Stadt auf diesem riesen Kontinent. Und dieses Buch alleine hat, glaube ich, 170 Seiten. Das ist halt so, damit man so einen kleinen Eindruck hat von dem, was das alles bedeutet. Für Zwerge gibt es ein eigenes Buch, für Elfen gibt es ein eigenes Buch. Für Magie sind es, glaube ich, mittlerweile 3.
Mhm, genau.
Also es ist wirklich unfassbar, wie detailliert das alles ist. Und das ist ja nur das Aktuelle.
Und das sind ja auch genau nur die Hintergrundinformationen. Die Charaktere, die dann vorkommen, sind ja dann in den jeweiligen geschriebenen Abenteuern ja auch nochmal viele, die dann einfach für dieses Abenteuer erdacht worden sind. Und da muss man sagen, die sind auch immer, da hatte ich das Gefühl, sehr, sehr nett beschrieben mit ein, zwei Vor- und Nachteilen und Besonderheiten, wie man sie dann eben besonders zum Beispiel bestechen kann oder ob sie halt so misstrauisch sind, das heißt, dass man sie eben nicht so gut betören kann, sondern da eher ehrlich und alle Fakten auf den Tisch legen muss oder ob es Leute eben gibt, die naiv sind. Und da gibt es halt Talente wie Menschenkenntnis, wo man bei gelungenem Wurf die Leute gleich dementsprechend einschätzen kann. Ich finde es auch deshalb liebe ich diese Welt sehr. Ich mag es, weil bei Videospielen immer nicht, wenn ein Weg so vorgegeben ist. Das war auch immer so, ich liebe Rollenspiele, aber ich mochte das immer nicht, wenn ich das Gefühl habe, geh dahin und töte diesen Gegner, dann komme zurück und du hättest diese Waffe. Und bei DSA ist es eben so, und ja, wir brauchen dieses Artefakt. Und ob du dich irgendwie mit dem Hüter des Artefaktes irgendwie quasi anfreundest und ihn dann irgendwie, keine Ahnung, zum Essen einlädst und dann irgendwie diebisch versierter Kollege in der Zeit in sein Haus einbricht, die Fallen ausschaltet und das klaut, oder ob du ihn und seine Wachen brutal niedermetzelst, oder ob du wiederum mit ihm sprichst und es schaffst, einen Handel auszuarbeiten, sind oft Möglichkeiten, die alle funktionieren.
Ja. Das ist auch ein Punkt, der in DSA sehr, sehr präsent ist, ein ziemlich großer Plotpunkt ist, aber nicht immer entscheidend sein muss. Und das ist das Thema Gewalt. Gewalt, finde ich, in DSA ist halt immer ein Mittel. Und da, je nach ja, Fantasiereichtum und Ausschmückungstalent des Meisters, ist das schon teilweise sehr, sehr weit ab von oder sehr, sehr weit über FSK 18. Also da geht es dann
Ja.
also wirklich schon, er schleicht sich von hinten an und rammt dir seine Messer in die Nieren, bis hin zu, er kommt mit der Axt und spaltet dich vom Schädel bis zur Fußsohle, das
Alles schon passiert.
Bitch. Also das kann man halt wirklich sehr, 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 sehr bunt ausschmücken.
Sestamalius wäre davon nicht begeistert, denn einer seiner weiteren Nachteile ist, dass er kein Blut sehen kann.
Was im Kampf sehr, sehr hilfreich
Ja.
ist.
Naja, da er
Aber
nicht kämpft, ist das ja
na.
eben, wie gesagt, das ergibt sich ja dann im Kontext. Auch eine sehr schöne Szene. Er ist halt eben, das ist ja auch eine mittelalterliche Welt. Da muss man natürlich dazu sagen, dass Rollenklischees von Männern und Frauen dann natürlich dementsprechend auch ausgespielt werden dürfen, denn wir spielen ja einen fiktionalen Charakter und den dürfen wir dementsprechend spielen. Und so ist er halt eben, also nicht direkt, also so krass chauvinistisch, aber halt eben schon in seinem Weltbild geprägt und will halt den Frauen schöne Augen machen und quasi wie ein Macho dastehen, was natürlich nicht immer leicht ist, was dann dazu führt, dass er halt sich als sehr heroisch darstellt, dann aber bei der ersten Gelegenheit doch kneift. Also ich ihn dann dementsprechend so darstelle.
Und vor allen Dingen echt die körperliche Präsenz eines Lauches hat. Also wirklich.
Ja, da habe ich mich auch tatsächlich am Anfang ein bisschen verskillt, fiel mir auf, weil ich ja zum Beispiel Fingerfertigkeit für Malen und Zeichnen ganz viel brauche. Das habe ich mir mal da mal ein bisschen
Ja.
hochgesetzt.
Ja.
Denn ich bin ja auch Kalligraf.
Ja, sowas. Auch sowas kann man
Ja.
sich skillen. Ja, also wie gesagt, es ist dieses ganze Konstrukt DSA ist so unfassbar faszinierend, finde ich.
Und ich finde, es ist auch immer wieder richtig lustig. Also, ne, es ist natürlich nicht irgendwie auf Komik gespielt, aber die Situationen sind oft unfreiwillig komisch. Und die Leute, und auch die Meister, das haben auch bei uns die Leute oft schon sehr gut gemacht, spielen dann die verschiedenen Charaktere auch dementsprechend aus. Das kommt einfach immer wieder zu sehr, sehr witzigen Situationen. Wenn dann einfach eine, wir haben nämlich zwei Elfen dabei, die aber Elfen untypischerweise beide sehr wenig charismatisch und sehr wenig freundlich sind. Und wenn sie dann auf andere Elfen treffen, die irgendwie offenherzig und liebevoll mit ihnen umgehen wollen, das so gar nicht funktioniert, das ist immer wieder herrlich.
Ja, das stimmt. Also,
Da wurde für uns auch der Begriff der sogenannten Ruhrpott-Elfe geprägt.
richtig. Die Pottelfe, ja, genau. Ja, es ist schon. Ach, da kann man Stunden drüber schwadronieren. Ich möchte nochmal zurück auf allgemein diese ganze Welt kommen, weil was ich auch so faszinierend an der Geschichte von DSA finde, ist, dass natürlich 84 wurde die Welt erschaffen und eine Grundgeschichte wurde da gebaut, die sich aber genauso wie die Regeln auch immer weiterentwickelt hat. Bedeutet, irgendwelche Szenarien, die Macher eingebaut haben, waren dann Fakt für diese Welt. Das heißt, wenn eine Stadt in einem Kampf ausgelöscht wurde, war diese Stadt in den nachfolgenden Regelwerken maximal noch eine Ruine. So. Das Ganze bedeutet oder hatte dann auch irgendwann zur Folge, dass sich da eine Community drum gebildet hat, die immer größer wurde und teilweise dann ihre eigenen Abenteuer, die sie dann zwar nach den Regeln oder nach einem Abenteuerplan, der halt offiziell zur Verfügung stand, aber so ihren eigenen Plotverlauf haben die dann gepostet und das fand dann halt Ulrich Kieso so gut und beeindruckend, dass selbst die Änderungen aus der Community teilweise mit in die Welt von DSA eingeflossen sind. Das heißt, die Leute haben nicht nur an ihrem eigenen Spieltisch Einfluss auf die Welt genommen, sondern das Ganze wurde echt übertragen. Und das finde ich unfassbar krass.
DSA ist generell auch immer auch ein Fanprojekt
Ja.
gewesen, weil es ist doch, es gibt ja also auf jeden Fall unfassbar treue Fans, die schon sehr lange dabei sind. Also die wirklich zu, auf jeden Fall schon seit DSA 3, und wann ist DSA 3 rausgekommen? Vor über 15 Jahren.
Anfang der 90er,
Ja,
glaube ich.
Anfang der 90er, also älter als ich. Also es gibt Leute, die seitdem dabei sind und seitdem spielen, und das ist schon wirklich beeindruckend.
Das ist schon eine lange Zeit, ja. Also, ja. Da können sich so manche andere Spiele echt eine Scheibe von abschneiden.
Ja, wobei ich sagen muss, zum Beispiel die Elder Scrolls Welt, von der ich immer wieder reden werde, das wird bestimmt auch nochmal eine Herzensangelegenheit, wenn wir besprechen. Gibt es ja auch schon sehr lange. Und warum sage ich das? Ist eben, weil mir aufgefallen ist, dass sich auch solche Rollenspiele vielleicht manchmal eben inspirieren lassen von DSA. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Denn eine der neun großen Städte, die es da eben gibt, heißt Rifdon, und die hat mich doch in einigen Belangen, als ich mich dann für mein Abenteuer so mit Havena beschäftigt habe, doch sehr daran erinnert. Schon dann, weil es in Havena, das fand ich sehr, sehr nett, ist es so, dass es dort sehr viele Diebe und ich nenne es jetzt mal so, als insgesamt auch Diebesgilden gibt, die aber sich quasi nicht irgendwie offen präsentieren, denn und auch irgendwie nicht offen verherrlicht werden, aber dann unter der Hand doch sehr, sehr großen Einfluss haben. Es ist also in der Stadt doch sehr wichtig, den Schein zu wahren. So hieß es so schön in meinem Material, was ich dafür hatte, denn wenn jeder ein Dieb wäre, würde ja niemand mehr Geld bei sich tragen. Aber
Okay.
unter der Hand ist es dann eben doch ein sehr großes Geschäft, diese Hehlerei, und die Stadt ist dann für sich genommen sehr, ja, präsentiert sich dann auch nach außen irgendwie als sehr sauber und clean, aber hat dann doch seine großen Probleme, weist aber irgendwie dann alles von sich, unter anderem auch jede Art von Magiern. Das ist, finde ich, so sehr hübsch.
Ich habe gerade mal eben nachgeguckt, 96 kam dieser Antrag raus, also Mitte der 90er.
Ist also trotzdem noch älter als ich.
Ja, ziemlich genau 23 Jahre alt.
Ja.
Dezember 96, ja? Also wird 23 dieses Jahr. Verrückt.
DSA 3 habe ich, also hatte ich nie Berührungspunkte mit.
Nee, ich auch nicht.
Also dafür bin ich dann noch einfach zu jung und kenne ja auch DSA noch auch nicht so lange, wie ich es kennen könnte. Aber worauf ich noch kurz hinaus wollte, ist es gibt natürlich auch viele Städte, in denen wir noch nie gewesen sind. Aber weil es mir einfiel, es ist ja auch so, wir haben darüber gesprochen, dass sich Dinge auch bei Charakteren verändern können innerhalb der Abenteuer. Zum Beispiel Andragast und Nostria sind zwei Städte, in denen mein erster Charakter Novak, von dem ich eingangs mal sprach, beispielsweise Hausverbot hat, weil er eben innerhalb einer dieser Abenteuer nicht erwischt, aber von einem unserer Mitspieler eben verraten wurde, als er eine Missetat beging. Und so kann man sich dann bei Nachteilen sowas natürlich im Nachhinein noch aufschreiben, wie ja auch dein Engur, der bei
Der,
Finsterzwergen gesucht wird.
genau, der Zwergentöter. Das kann schon äußerst Probleme geben für den Fall, dass man halt in bestimmte Gebiete nochmal wiederkommt. Das auch wieder so ein Punkt, der die Faszination ausmacht. Jede Entscheidung, die man trifft, kann sich auf spätere Abenteuer auswirken, auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, das Plakativste wäre, man verliert im Kampf einen Arm.
Ja,
So.
klar. Aber was zum Beispiel auch, wir sprachen darüber, dass ich ein weltbekannter Autor bin mit Sestamalius.
Ja.
Das macht es natürlich quasi unmöglich, in über längeren Zeitraum irgendwo unerkannt zu bleiben.
Richtig.
Oder auch ein Vorteil, gut riechend beispielsweise, wenn du dich irgendwo im Geäst vor Schwarzpelzen, also vor Orks, versteckst und du bist nun irgendwie so noch und welcher gepudert. Das ist dann natürlich, kann man es dann gerne so ausspielen, dass die einen dann sehen.
Ja,
Oder beziehungsweise dann wahrnehmen.
dann ja, halt erstmal riechen und dann.
Ja, dann sehen, klar.
Ja. Also da ist so viel. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist halt möglich. Und Es ist entweder durch Regeln reglementiert oder halt durch den Willen des Meisters. Weil wie einer unserer Gruppenkameraden immer gerne sagt, das ist jetzt meine Entscheidung, ich bin Gott. So.
Ja, stimmt.
Ja, und so eine Art ist es halt auch in dieser Welt. Als Meister hast du das letzte Wort. Punkt.
Das stimmt.
Und das kann den Spielern gefallen, das kann den Spielern nicht gefallen. Wir haben bisher zumindest immer das Glück gehabt, habe ich zumindest den Eindruck, dass es nie dazu kam, dass einem ein Meisterentscheid irgendwie mal wegdiskutiert werden sollte. Ja. Zumindest halt nicht ernsthaft. Natürlich gibt es dann mal so den Versuch eines blöden Spruches oder so, aber da ist dann halt auch immer, man sollte einen Meister halt auch nicht reizen. Nee. Dann kann es halt ruckzuck mal ganz, ganz düster aussehen um einen herum.
Und es ist ja auch so, es ist auch natürlich nicht ganz unanstrengend, immer Meister zu sein, weil du halt eine Gruppe von Chaoten koordinieren musst, die manchmal einen wirklich sehr eigenen Kopf haben. Und dann ist es natürlich auch blöd, wenn man das Gefühl hat, man muss doch gehen, gerade weil man ja auch nicht weiß, was alles noch kommt, warum etwas nicht geht.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt Gruppengröße. Also wir planen momentan unter meiner Leitung eine kleine Kampagne. Und da wir ja jetzt immer weiter wachsen, gerade in unserer Spielgruppe, und jetzt kürzlich erst jemand dazugekommen ist, musste ich ihm leider absagen, dass er da jetzt noch in diese Kampagne mit einsteigen kann, weil wir so halt schon, wenn alle dabei sein sollten, einen Meister gegen oder mit 6 Spielern, das ist schon anstrengend, weil, ja, nehmen wir mal den Moment, die Gruppe teilt sich auf. So, dann spielst du irgendwie 10 Minuten halt mit dieser einen Gruppe, was die gerade macht. Und in der Zeit ist die andere Gruppe, anderer Teil der Gruppe, unbeschäftigt. Und dann hast du halt sofort automatisch Nebengespräche. Und wenn durch Zufall jemand als Lehrer arbeitet, von denen, die jetzt gerade zuhören, die wissen genau, wie schnell so Nebengespräche doch lauter werden können als das, was eigentlich passiert. Und da musst du gegen anbrüllen. Und ja, das machst du dann 5 Stunden lang am Stück und dann bist du danach also auch wirklich gar.
Das stimmt, und es ist ja auch so, dass es ja nicht nur dann Zwiegespräche sind, sondern halt auch innerhalb dieser Welt durch die Rolle ausgespielte Streitigkeiten geben kann. Wenn wir zum Beispiel wir nehmen da glaube ich immer gerne durch unsere persönlichen Erfahrungen einen Rondra-Geweihten dabei haben.
Der auch sehr viel Streitgespräche provoziert.
Das spielt ja auch sehr gerne aus, aber es ist ja auch sehr schön so. Der halt aber auch einfach gegen vieles Vorbehalt hat, und zwar gegen jede Art von Schleicherei, von Schlösserknacken, von diebischen Aktivitäten, also einfach jemand ist, der mit der Tür ins Haus fällt und andere Charaktere so eben nicht ausgelegt sind, dann ist schon allein die Vorgehensweise ein Streitpunkt. Oder auch, was Jens in sein Abenteuer eingebaut hat, als wir auf dem Geisterschiff waren und ein Artefakt vernichten mussten, einfach dann die Spieler, die nachträglich dazu kamen, ein persönliches Motiv hatten, unter anderem diesen Stein eben zu stehlen, aber für sich selbst sicherzustellen. Das war dann stand da und es wurde 10 Minuten diskutiert, was machen wir jetzt? Ich war der Meinung, weil ich quasi der Auftraggeber war, wir zerstören diesen Stein und gehen. Und die anderen der Meinung waren, nee, wir gehen noch weiter und gucken, ob es auf diesem Schiff noch Verletzte gibt. Das ist ja auch immer so bei zum Beispiel Rondra oder bei Weißmagiern, wenn wir müssen Verletzten und Schuldigen helfen. Und der andere, ja, mir ist es egal, solange ich am Ende den Stein bekomme. Und dann stehst du da und diskutierst über das gesamte Pipapo. Und das ist natürlich, je mehr Spieler du hast, desto anstrengender wird's. Oder du hast einen Magier dabei und einen Rondra-Geweihten, der Probleme mit Magiern hat. Und einen Zwerg und einen Elf und ja, dann...
Ja, und was ich persönlich als Meister auch immer sehr anstrengend finde, ist, auch wenn jetzt ein Spieler gerade mal nichts zu tun hat, also aktiv im Spielgeschehen, geht es ja bei ihm im Kopf immer weiter.
Ja.
So, und dann neigen manche Spieler dazu, Fragen zu stellen, was ja tendenziell erstmal okay ist, aber dann halt auch einfach mitten reinbrüllen. Also da haben wir auch halt einen in der Gruppe dabei, der das sehr, sehr gut kann. Und das bringt einen jedes Mal erstmal wieder raus.
Ja.
Und zwar sowohl den Meister als auch halt mit den Leuten, mit denen der Meister gerade interagiert.
Ja.
Und gerade eine größere Gruppe ist jetzt für auch einen Spielertypen, so wie ich das bin, das ist ein Problem, was ich jetzt auch schon ein paar Mal hatte, wo ich auch an mir dann halt einfach arbeiten muss. Ich werde gerne übersehen, einfach weil ich jemand bin, der, okay, ich verhalte mich am Tisch so, okay, wenn der Meister gerade mit jemandem spricht, warte ich, bis die fertig sind, bevor ich mich einmische, weil, ne, die müssen erstmal fertig werden. So, aber in dem Moment musst du dann so schnell sein, weil die anderen fünf dann sofort reinbrüllen. So, und dann ist es halt schon sehr, sehr oft vorgekommen, dass, obwohl ich den Charakter spiele, der mit Abstand am auffälligsten ist, immer wieder bei irgendwelchen ja, entscheidenden Situationen oder so einfach gar nicht gefragt werde, was ich gerade tue.
Das stimmt. Was aber auch dazu kommt, du bist natürlich an sich am auffälligsten, aber wir haben auch in den letzten beiden Abteilungen Settings gespielt, wo es halt zum Teil uns wie in Bibliotheken und oder sogar halt in einer Zauberakademie befanden, wo du dann natürlich als irgendwie brachialer Muskelklotz nicht mal lesen kann.
Natürlich, also so meinte ich das jetzt auch gar
Nee,
nicht.
ich weiß, was du meintest, weil du darauf hinaus, das bedingt sich dann manchmal, dass du übersehen wirst, weil es die letzten 10 Minuten ein Setting war, wo dein Charakter nicht so
Ja.
prägend für gedacht war, und dann wirst du halt natürlich, ne? Dann geht man weiter.
Oder um das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben, es ist auch schon ein, zwei Mal vorgekommen, dass ich dann halt was tun wollte, unterbrochen wurde
Ja,
und dann
stimmt.
vergessen. So.
Ja, das
Ja,
stimmt.
weil dann halt das Unterbrochene dann irgendwie erstmal, ne? Und das ist ja frustrierend. Natürlich, dazu habe ich halt auch schon jetzt oft genug gemeistert. Es ist unglaublich schwer, Überblick zu
Ja.
behalten. Ich versuche das immer persönlich, ja, durch so eine kleine Liste, wo ich mir halt als Meister einmal die Namen aufschreibe von den Leuten, die da sind, und da halt immer so bei bestimmten, also wenn ich die Gruppe frage, so, was macht ihr,
Ja.
gucke ich da immer drauf und hake so gedanklich ab, okay, hast alle gehabt, hat irgendjemand gesagt, dass er gerade nichts macht oder kam noch gar nicht zu Wort. Gelingt mir auch nicht immer.
Nee, das geht ja auch nicht darum, dass man es irgendwie perfektioniert, sondern dass man halt so einen groben Vorgangskatalog hat.
Ja.
Zum Unterbrechen möchte ich zu meiner Verteidigung sagen, dass das ein Teil meines Charakterzuges ist.
Ja, dich meinte ich auch
Ich weiß. Also habe ich jetzt mal gehofft.
Ja.
Ja, aber das ist trotzdem immer mal ganz, ganz witzig, denn man spielt dann ja seine Wesenszüge dementsprechend immer aus, und die sind dann ja auch manchmal für die anderen super nervig. Ich kann einfach mal, ich habe meinen Bogen jetzt nicht hier liegen, aber so grob überschlagen, was denn so einige meiner negativen Eigenschaften sind. Die sind halt dann eben auch eher, es würde ja keinen Sinn geben, mir Kampfeigenschaftsnachteile zu geben, weil ich nicht kämpfe. Das sind dann so Dinge wie, ich rede im Pluralis Majestatis, also ich sage immer, wir machen jetzt das oder wir machen das. Ich bin Langschläfer, ich bin Hypochonder, ich kann kein Blut sehen, ich bin nachtblind und lamentiere dann laut, ich bin verwöhnt. Also das sind einfach dann natürlich Dinge, man genießt deshalb in seiner Gruppe dann das nicht immer den besten Stand mit sowas, auch wenn es sehr lustig ist,
Und
weil es
halt
einfach nervt.
die
Ja.
Eitelkeit in Verbindung mit deinem Adelsstatus.
Ja. Genau, die Leute, die was von so sozialen Konstrukten verstehen, müssen super nett zu mir sein. Das mussten auch einige erst lernen, dass die Charaktere mich mit sehr viel Respekt behandeln. Gerade, also nicht alle, denn wenn du zum Beispiel so ein Engor, klar, ich bin sein Arbeitgeber, aber der ist halt einfach von der Wesensstruktur nicht so, dass er mich respektiert, nur weil ich
Genau.
Adliger bin. Ein irgendwie ein Geweihter der allermeisten Kirchen auf jeden Fall, die mir so einfallen, müsste das schon tun.
Ja, also zumindest im Grundrespekt, einmal
Ja,
weil du im Adelsstatus hast.
genau. So ein Hesinde-Geweihter
Ja.
oder ein Rondra-Geweihter oder ein Magier, ein Weißmagier beispielsweise, müsste mich auf jeden Fall für meinen Status respektieren.
Genau. Und auch eigentlich jede Stadtwache, jeder Bürger, was halt ja, für den Meister dann auch wieder entscheidend ist in der Art und
Klar.
Weise, wie er die NPCs ausspielt.
Ja, es ist, ich kann auch, ich habe es auch schon so erlebt, wenn Leute dann auch so ein längeres Abenteuer gemeistert haben, dass die erste Wache auch quasi einen Knicks macht und mich sehr freundlich anspricht, aber der Meister selber dann auch irgendwann so genervt ist, dass es irgendwann bei der sechsten Stadtwache dann natürlich auch umschwenken mag. Wobei wir auch alle über meinen Charakter und was damit passiert auch oft sehr, sehr viel lachen. Muss man auch dazu sagen.
Ja, das würde ich. Ja, Ich hatte mir jetzt gerade noch eben einen Punkt aufgeschrieben. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, was ich genau damit meinte. Da muss ich noch mal kurz überlegen.
In der Zeit habe ich noch eine Kleinigkeit, ja. Was mir auffiel zum Thema Würfeln. Darüber haben wir auch gar nicht so viel gesprochen. Stimmt. Also ich wollte, es ist im Grunde so, hatten wir ja kurz erklärt, dass man dann auf jede Fertigkeit, zum Beispiel bei Malen und Zeichnen ist es zweimal Fingerfertigkeit. Das ist nun mal das Wesentliche, was man da macht. Und ich glaube, einmal ist es tatsächlich Gewandtheit. Ergibt ja auch Sinn. Also diese Werte werden dann abgedeckt und auf diese Werte werden gewürfelt. Und es geht halt dann darum, wie gut derjenige das entsprechende malt. Und da gibt es dann sogenannte Qualitätsstufen, weil man Punkte zum Ausgleichen hat. Heißt, wenn ich beispielsweise 8 Punkte zum Ausgleichen habe und ich bleibe aber bei jedem der Würfel, man hat immer einen W20, also einen Würfel mit Zahlen von 1 bis 20 und ich bleibe immer drunter, heißt, ich habe auf Fingerfertigkeit beispielsweise 14 und werfe dann zweimal darauf eine 13 oder und auf Gewandtheit habe ich eine 12 und werfe eine 8. Dann habe ich Qualitätsschiffe 3. Bedeutet dann, wenn man es ausspielt, das Teil ist besonders schön gemalt. Und so ist das dann auch zum Beispiel, es gibt dann Geschichtswissen. Und wenn wir zum Beispiel dann auf Geschichtswissen werfen, das kann man dann als Meister sehr schön abstufen, ist das Geschichtswissen Stufe 3, dann weiß man besonders viel über den Ort, wo man sich befindet. Hat man Stufe 1, dann weiß man so grob. Also ich habe ja heute schon ein bisschen was zu Havena erzählt. Bei Stufe 3 würde ich den Spielern erzählen, warum Magier hier nicht gut angesehen sind. Dass das aber sogar schon diese Regulierung ein bisschen gelockert wurde, weil sogar einer der Adligen einen Hofzauberer wieder hat. Hätte jemand Stufe 1, würde ich nur erzählen, Magier sind hier nicht besonders gut angesehen.
Genau, und jemand, der die Probe nicht schafft,
der weiß nichts.
Ja, und im Falle von Havena, er weiß, wie die Stadt heißt.
Ja, er weiß, wir befinden uns jetzt gleich in Havena. Das kann man auch manchmal sehr schön umdrehen, zum Beispiel, wenn jemand auf Menschenkenntnis wirft und dann eine 20 wirft. 20 ist das Schlechteste und gerade eine Doppel-20 ist richtig verheerend. Dann schätzt man den völlig falsch ein. Das hatten wir, das kann natürlich sein, dass man jemanden, der total irgendwie hinterlistig und fies ist, als super lieb empfindet, aber auch umgekehrt, das hatten wir in unserem zweiten Abenteuer sogar schon. Wo jemand, der auch sehr misstrauisch ist, ein Mädchen prüfte, weil sie ihm zu nett erschien. Und sie war einfach ein liebes Mädchen. Wir waren bei einem Hof, das war die Tochter des Hofes, die für uns Essen gekocht hatte und einfach nur irgendwie den Gästen ihres Vaters was Gutes tun wollte. Und er hatte eine Doppel-20 gewürfelt und hat sie mit Abscheu und wirklich vorbehalten en masse behandelt. Und es tat einem wirklich schon, als man beim Ausspielen zusah, leid. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, die ist einfach nur nett und deine Doppel-20 hatte, wussten wir so gesehen als Spieler ja auch. Und er hat wirklich ihr Essen nicht angerührt, wollte nicht in ihrer Nähe sein. Das kann natürlich dann auch in ein solches ausschlagen, was auch wieder sehr, sehr lustig werden kann.
Sie hatte aber noch Glück, dass es nur der Flussschiffer war und nicht der Rondra-Geweihte. Das wäre fatal geworden.
Aber der Rondra-Geweihte wäre gar nicht so clever, die Leute auf ihr Wesenszug
zu überprüfen. Das ist ein anderes Problem. Genau, ich hatte, was ich aufgeschrieben hatte, war das Thema Zeit.
Oh ja, das ist...
Zeit spielt in ganz, ganz vielen Punkten bei DSA eine riesen Rolle. Einmal...
Ich lache, weil einer unserer Freunde, der auch mehrmals schon gemeistert hat, bei dem findet immer alles am späten Nachmittag statt. Genau,
stimmt,
deshalb muss ich gerade kichern, als du den Punkt Zeit sagtest. Es ist so, ihr kommt in der Stadt an, die Sonne ist bereits am Untergehen, steht also gerade so über der Stadt, ist es später Nachmittag. Das ist uns sehr, 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 sehr oft aufgefallen, deshalb ist das auch so ein kleiner Running Gag unserer Gruppe geworden.
Ja, das Problem an Zeit ist nämlich, dass also in-game bestimmte Handlungen Zeit brauchen. Nein, anders, alle Handlungen brauchen Zeit.
Klar.
Wenn, sind wir wieder bei dem Beispiel, die Gruppe teilt sich auf, 2 gehen in die Stadt, 2 gehen in den Wald. Wenn dann ausgespielt wird, dass beide 10 Minuten ihren Teil untersuchen, ist im Spiel 10 Minuten vergangen. Am Tisch aber mindestens 20.
Ja, mindestens.
Weil man ja natürlich nicht beide gleichzeitig als Meister behandeln kann, sondern das nacheinander machen muss. Und so kommt es halt, dass man halt auch sich für so einen Abend einfach die Zeit nehmen muss. Und ich sag mal, unter 4 Stunden eine so eine Runde anzusetzen, das schon äußerst optimistisch.
Ja, auch gar nicht zweckdienlich. Denn auch in dem Ausspiel und den Irrungen und den Wirrungen liegt ja auch ein großer Teil des Charmes.
Ja. In dem Versuch damals bei DSA 4.1 haben wir Boah, ich glaube, wir haben 4 Stunden gespielt den einen Abend. Und wir haben es gerade geschafft, aus dem Anfangsort der kleinen Kneipe raus auf die Mission zu gehen und auf dem Weg zum Missionsziel oder zum Bestimmungsort. Also da, wo die Geschichte eigentlich losgeht, da waren die 4 Stunden um. Also es war wirklich, es ist eigentlich nichts passiert in der Zeit. Es war ein Abend.
Ja, das hatten wir auch in dem einen Abenteuer, wo du leider krankheitsbedingt ausfielst, auch ganz extrem. Wo sich irgendwie aus dem Meisterskript, das waren 6 Abende, die insgesamt gespielt wurden, also bei zweien war es ganz extrem. Da hat er uns einfach die Möglichkeit gegeben, weil er sich in der Welt auch gut auskennt, hat gesagt, gut, ihr habt noch 1 Stunde Zeit bis zur Abfahrt. Oder das waren 2 Stunden. Und dann ist er, und er dachte eigentlich nur, dass wir sagen, ja, wir sehen uns kurz um und dass vielleicht einer am Hafen so einen Schlenderspaziergang macht. Tatsächlich ist der Hesindegeweihte dann hat sich durchgefragt zum nahegelegenen Hesindetempel, um da kurz zu beten. Und hat aber schon für das sich da durchfragen und den kurzen Irrweg, es hat schon so viel mehr Zeit gebraucht, als vorausgesehen war. Das war sehr beachtlich.
Ja. Andersrum hat man aber auch manchmal so das gegenteilige Phänomen. Häufig kommt das bei den Proben auf Heilkunde Wunden vor.
Ja.
Also so ein Heilvorgang dauert laut Regeln 15 Minuten. So, und das sind halt 15 Minuten, wo mindestens 2 Leute am Tisch gerade beschäftigt sind. 15 Minuten in-game. Und wenn gerade die anderen nichts Besonderes machen würden, weil es klingt ja auch irgendwo logisch, die Leute ja gerade aus einer Schlacht kommen meistens und sich halt selber nur mal eben hinsetzen, mal durchatmen müssen oder so müde sind, sich hinlegen oder was auch immer, und halt gerade keine Aktion ist, dann werden halt mal 15 Minuten In-Game-Time geskippt,
Ja.
weil es für alle irgendwie äußerst frustrierend wäre, wenn man sich da einfach 15 Minuten hinsetzt und nichts
Wartet.
sagt und einfach wartet.
Das, was auch sehr witzig ist, weil du sagst, das braucht eben seine Zeit. 15 Minuten wird sich geheilt. Und das betrifft dann ja so 2 Leute, also ist das dann manchmal ein Großteil der Gruppe, wenn man so mit reinspielt, oder halt
Ja,
die
ja.
Hälfte. Ich habe das erste Mal gemeistert, da war es ein Karawanenzug, der begleitet wurde, auch teilweise unter Tage, durch Höhlen, wo man sich die Schüssel von Orks sichern musste und es gab die Möglichkeit, dann noch weiter zu schnüffeln. 3 der 4 spielenden Charaktere hatten den Nachteil neugierig. Und so war es dann immer so, dass eine Person nee, 2 hatten es, aber die beiden haben es dann auch. 2 hatten neugierig und der andere war aber auch sehr episch darauf, weil er jede Gefahr ausmerzen wollte, die Reisenden gelauen können. Das heißt, 3 von 4 Charakteren wollten alles erkunden, aber da sich nach jedem Kampf geheilt wurde, aber überall noch Gefahren lauerten, ist dann immer einer, maximal 2 sind dann immer weitergegangen in die nächste Gefahr, während die anderen noch am sich heilen waren und sind so auch sehr oft in lebensgefährliche Situationen gestolpert, die dadurch lebensgefährlich waren, dass sie halt Sologänge unternommen haben. Das war auch sehr lustig, hatte ich auch so nicht gedacht. Aber in diesem Abenteuer mit dem war ich allgemein sehr zufrieden, weil da einige lustige Dinge passiert sind. Zum Beispiel, dass es da vergifteten Wein gab, der einfach vergoren war. Und sie meinten, hey, wir ziehen hier immer eine Karawane lang, lass den mal mitnehmen. Und ich hätte es mir auch sehr lustig vorgestellt, wenn sie den Triumphal noch mitgebracht hätten und dann eine ganze Stadt vergiftet hätten. Tatsächlich war es aber so, dass der Priester sich gönnerhaft einen Schluck Wein nahm und sich dann erstmal den Magen verdarb. Der gleiche, der durch seine Neugier alleine vortaperte und in ein morsches Brett einbrach, weil er eben da noch den Nachteil Übergewicht hatte. Also
Und auch
so.
den Nachteil Schlafwandler und
Ja,
dann
und
da
runterfiel, genau.
nachts auch in den Wäschewater gefallen. Also, das war nicht so der beste Abend für ihn.
Für mich war es sehr, sehr lustig, weil er hat 5-mal Schaden genommen, ist auch fast gestorben und das nur ein Schlag im Kampf. Einmal ist er in die Tatte, in eine kleine Höhle gestürzt, als er den anderen rausziehen wollte. Einmal, wie gesagt, ist er beim Schlafwandeln runtergefallen, einmal hat er sich vergiftet und einmal ist er eingebrochen.
Ja,
So
also,
kann es auch gehen.
ja, das ist dann Schicksal. Also, dumm gelaufen.
Gefällt mir auch sehr gut, dass es halt in solchen Abenteuern die Möglichkeiten gibt, dass auch sowas passieren kann. Da muss ich auch einfach die Schreiber loben, die haben sich da oft sehr viele Möglichkeiten ausgedacht. Als es in meinem zweiten gemeisterten Abenteuer hieß, diese Halle soll vorne vor dem Tor bewacht werden und ein Spieler geht neugierig um das Haus rum und rennt hinten in die Selbstschussanlagen ein. Genau sowas ist. Das gefällt mir mal sehr, sehr gut. Man kann alles erkunden, aber es ist auch nicht immer unbedingt ratsam.
Nee, das ist richtig. Ja, Hast du noch was? Hast du
Ich
Hose?
überlege, ich habe schon sehr viel erzählt und habe das auch sehr, sehr genossen, unsere Abenteuer zu rekapitulieren und alles über alles, was ich so weiß, zu schwadronieren. Ich würde sagen, da mir bis auf weiteres nichts einfällt, dass es das erstmal so im Wesentlichen war. Also es gibt
Ja.
auch vieles, was man erzählen könnte,
Ja,
aber
aber
alles werden wir nicht schaffen.
also wir könnten jetzt nochmal 3, 4 Stunden ranhängen über die Stadtgeschichte von Ravenna.
Ja, schon gerade du
Die
jetzt.
extrem, also nee, ich bin mit dem Buch noch lange nicht durch, aber dann, also es ist wirklich extrem abgefahren, was da dann auch für Querverbindungen zu anderen Abenteuern sind. Aber
Ja.
wir möchten ja auch vielleicht Leute ein bisschen dazu animieren, das Ganze mal auszuprobieren. Die Regelwerke kann man teilweise online einsehen, aber zumindest so ein ja, Basisregelwerk, so ein bisschen mit den zusammengefassten Regeln kann man auch sehr, sehr günstig erwerben. Da sind dann auch schon ein paar kleine Abenteuer erstmal mit vorgefertigten Helden dabei. Einfach um mal reinzuschnuppern, geht am besten einfach mal in die Spielhandlung eures Vertrauens und da am besten nicht unbedingt die große Spielwarenkette, sondern hier in unserem Ort gibt es so einen netten kleinen privat betriebenen Spielemarkt. Die Leute können euch da also wunderbar beraten und teilweise gibt es da sogar auch schon ja, so Einsteigergruppen, wo man da durchaus mal reinschnuppern kann, also Einsteigerabende, wenn euch das interessiert. Ansonsten guckt mal im Internet, man findet eigentlich immer irgendwie Leute in dem Ort, in dem man ist oder in der Nähe,
Das stimmt,
die da Bock drauf haben.
ich habe neulich wieder die aktuellere Pen and Paper Folge von den Rocket Beans gesehen, also aus ihrem auch Talk-Format, und da wurde auch gesprochen, dass es auch immer noch viele Facebook-Gruppen gibt, die suchen.
Genau.
Also ich glaube, da, wenn man Lust hat, kann man sich auch hinwenden, und ich kann deinem Jens so zustimmen, ich glaube nicht, dass es einen Spielehändler gibt, der, also so wirklich aus so einem Spiele-Nerd-Laden, der noch nie DSA gespielt hat und sich damit nicht ein bisschen auskennt.
Oder halt vieles davon sogar im
Ja,
Angebot hat.
ja.
Weil die Szene ist doch größer, als sie nach außen erscheint.
Das stimmt. Also, wenn man sich wirklich für Rollenspiel interessiert, dann ist das die beste Anlaufstelle.
Ja, dann bedanke ich mich, bedanken wir uns.
Ja, ich, auf jeden
Dass
Fall. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Wenn euch es gefallen hat, freuen wir uns, euch auch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Auf Wiedersehen.
Jetzt habe ich die Maus verloren. Nehmen wir die.